NDR Info. Redezeit.
Das ist die Telefonnummer zum Mitreden für Sie. Am Mikrofon ist heute Abend Andreas Burmann. Fluchtursachen bekämpfen, das ist das Mantra einer möglichen Lösung, wenn es darum geht, die steigende Zahl von Flüchtlingen zu begrenzen. Doch was sind Fluchtursachen? Warum machen sich Menschen auf den Weg in ein anderes Land, in eine andere Region? Die einfache Antwort lautet häufig ja, es ist die Armut. Aber was versteckt sich denn hinter diesem Wort Armut? Was muss geschehen, und das ist die Frage heute Abend, damit die Menschen in ihrer Heimat bleiben? Fluchtursachen bekämpfen, was kann Entwicklungshilfe eigentlich leisten, damit die Menschen sich nicht auf den Weg machen? Darüber wollen wir reden und wir fragen Sie ganz konkret, wie sollte Ihrer Meinung nach Entwicklungshilfe aussehen, damit die Hoffnung besteht, die Menschen bleiben in ihrer Heimat? 0800 441 777.
Hilfe zur Selbsthilfe ist ja doch das Thema. Es bringt ja nichts, nur Geld reinzupumpen, wenn sie nicht wissen, wie man damit umgeht. Es geht darum, dass man seinen Kindern was zu essen geben kann und eine Schulbildung und in Würde leben kann.
Ja doch, das bringt schon was, ne? Da Basis zu schaffen, dass sie Wasser haben und Schulen. Also die grundlegenden Dinge zum Leben.
Geld geben alleine langt nicht, da muss wirklich jemand hin und ihnen helfen. Wirtschaft irgendwas aufbauen oder sowas. Jemand, der sie an die Hand nimmt.
Ja, wenn sie richtig organisiert ist und gut durchdacht ist und vor allem auf die nächsten 20 Jahre geplant ist, dann würde sie sicherlich was bringen. Und nicht immer nur kurzfristig und unüberlegt.
Ich weiß nicht, ob man in Kriegsgebieten Entwicklungshilfe betreiben kann. Ich weiß gar nicht, wie man da ansetzen soll.
Das Geld ist besser angelegt in den Bereichen, wo man dafür sorgt, dass die Leute mit menschenwürdigen Umständen in ihrem Land leben können, als dann Grenzzäune zu bauen oder Lager in der Türkei zu bauen. Ich würde sagen, die Ursachen in der Flüchtlingskrise liegen zum Großteil daran, dass die Leute eben in ihren Ländern nicht arbeiten können, weil wir über unsere Wirtschaft die Märkte zerstören.
Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es Entwicklungshilfe bringen kann. Das ist ein Alibi des Staates. Und solange Unternehmen in anderen Ländern die Leute ausbeuten, leben wir auf Kosten anderer Leute. Ne? Also ich kann ja nur schon einkaufen gehen, weil es anderen Leuten schlecht geht. Und da hilft, glaube ich, nicht viel Entwicklungshilfe. Das ist eine grundsätzliche Änderung. Aber dazu ist die Gesellschaft leider nicht bereit.
Fluchtursachen bekämpfen. Und was kann Entwicklungshilfe dabei leisten? Das ist unser Thema heute. Und Sie können mitreden, 0800 441 777. Was meinen Sie, was muss geschehen Ihrer Meinung nach, damit die Menschen, nehmen wir Afrika, damit die Menschen in Afrika bleiben und sich nicht auf den Weg machen? Was kann Entwicklungshilfe da tun und leisten? 0800 441 777. Dr. Franziska Brandner ist Mitglied des Bundestages bei den Grünen. Guten Abend, Frau Brandner.
Guten Abend.
Wenn Sie den Satz hören, Fluchtursachen bekämpfen, oder sagen wir lieber die Schlagzeile, was hören Sie da vorrangig? Tatsächliche Hilfe oder das Zurückhalten von möglichen Flüchtlingen?
Aktuell hat es immer den Unterton eher Flüchtlingsbekämpfung als Fluchtursachenbekämpfung. Also eher die Überlegung, eben, wie kann man sicherstellen, dass die Menschen nicht übers Mittelmeer zu uns kommen, und dann sich davon abgeleitet vielleicht zu überlegen, was macht man dann an sicherheitstechnischer Ausstattung für Grenzzäune, Kooperation mit Polizei, Geheimdiensten zur Zurückweisung und weniger eben mit Blick auf, was können wir dafür tun, dass Menschen sich gar nicht erst auf den Weg machen müssen, was ja richtig ist. Wir wollen ja, also Menschen wollen ja lieber dort bleiben, wo sie aufwachsen, wo sie herkommen, wenn es ihnen möglich ist. Und das ist ja ein geteiltes Ziel von uns allen, aber es tritt häufig in den Hintergrund.
Wenn wir das positiv formulieren, Sie sehen also schon das Wort Ursache, da etwas zu tun, damit diese Menschen womöglich in ihrer Heimat bleiben. Das sehen Sie schon als Möglichkeit.
Also wir haben begrenzte Möglichkeiten. Wir können jetzt auch nicht als Deutsche und selbst nicht als Europäer alles verhindern. Aber ich glaube, es gibt viele Punkte vom fairen Handel, der gerade angedeutet wurde, von unserer Rolle in Kriegen und Konflikten um Ressourcen auf dem afrikanischen Kontinent, über unsere Fischereipolitik Westafrikas, über unsere Handhabe von Diktatoren auf dem afrikanischen Kontinent. Da ist viel, was wir machen könnten, was bestimmt auch eine positive Wirkung haben könnte.
Sie haben schon ein paar wesentliche Wörter erwähnt, die wir noch differenzierter betrachten werden heute in dieser Stunde. Simone Pott ist Pressesprecherin und Leiterin der Stabsstelle der Deutschen Welthungerhilfe. Guten Abend, Frau Pott.
Guten Abend.
Frau Pott, auch an Sie die Frage, wenn Sie die Schlagzeile hören, Fluchtursachen bekämpfen, hören Sie da eher Hilfe oder hören Sie eher das Zurückhalten von möglichen Flüchtlingen?
Ich glaube, das kommt darauf an, wer diesen Satz äußert. Ich glaube, man muss sehr genau hinschauen und vielleicht auch mal mutig sein und sagen, Entwicklungshilfe kann per se nicht Fluchtursachen bekämpfen. Ich glaube, das ist ein falscher Eindruck, der hier über einige Zeit jetzt entstanden ist. Wenn man sich bestimmte Gebiete anguckt, aus denen Menschen fliehen, also ein Krieg ist einer der Hauptgründe, warum Menschen fliehen, Krieg kann nicht durch Entwicklungshilfe beendet werden oder diese Ursachen können überhaupt nicht durch Entwicklungshilfe überhaupt nur angegangen werden. Deshalb glaube ich, man muss da diese Verquickung, die da im Moment immer gemacht wird, mal ein bisschen auseinanderziehen und wirklich sauber schauen, was kann Entwicklungshilfe wirklich tun und was sind Fluchtursachen und was können wir dagegen tun.
Gut, dann können wir schon mal anfangen, sauber zu trennen zu Beginn der Sendung. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wo Krieg und Gewalt herrscht, da kommen wir auch mit Entwicklungshilfe nicht weiter, dass die Menschen sich dort auf den Weg machen und fliehen. Aber es gibt natürlich viele andere Länder, wo kein Krieg herrscht und die Menschen machen sich trotzdem auf den Weg. Jens Borchers ist ARD-Korrespondent in Rabat. Guten Abend, Herr Borchers.
Schönen guten Abend.
Welche Länder sind es denn, wenn wir darüber reden, ja, Fluchtursachen zu begrenzen oder die Situation zu verbessern, wenn wir über Länder reden, wo kein Krieg herrscht?
Das sind Länder, die nicht in der Lage sind, ihren Bürgern eine Perspektive zu bieten, wo weder die Regierung noch eine nennenswerte Wirtschaft in der Lage ist, Grundbedürfnisse zu befriedigen. Grundbedürfnisse wie beispielsweise Bildung, Lebensmittelsicherheit, eine vernünftige Ausbildung für junge Leute, die die Schule verlassen haben, eine vernünftige Gesundheitsversorgung. All diese Dinge sind in etlichen Ländern, in der Region, die ich überblicken kann als Korrespondent für Nordwestafrika, in weiten Teilen nicht besonders gut ausgebildet. Und das bringt unter anderem dazu, Menschen dazu, dass sie sich auf den Weg machen.
Gibt es einen Umstand, von dem Sie sagen könnten, ja, das ist der größte oder der eigentliche Umstand, warum Menschen sich auf den Weg machen?
Keine Perspektive.
Perspektive beruflicher oder familiärer Art?
Oder generell das hängt natürlich ganz eng zusammen. Mhm. Wenn man keine wirkliche berufliche und wirtschaftliche Perspektive hat, dann hat man auch keine wirkliche Familienperspektive. Viele junge Leute können beispielsweise nicht heiraten, die können keine Familie gründen. Das ist eine große Schwierigkeit in vielen Ländern dieser Region.
Lassen Sie uns mal über den Begriff Entwicklungshilfe reden. Simone Pott von der Deutschen Welthungerhilfe. Der Begriff ist ja eigentlich nicht mehr ganz korrekt. Richtig muss es heißen, Entwicklungszusammenarbeit. Was will man damit kundtun?
Dass es um einen Blickwechsel geht. Sie haben vorhin in den Hörer oder beziehungsweise in den Stimmen auf der Straße wurde das Wort an die Hand nehmen. Wir müssen die an die Hand nehmen und ihnen das beibringen. Das ist natürlich eigentlich nicht das, worum es bei Entwicklungszusammenarbeit gehen kann. Denn in vielen dieser Länder gibt es natürlich sehr gute eigene Konzepte. Es gibt Ideen und es gibt auch Verhältnisse, auf die wir uns einstellen müssen. Das heißt, Entwicklungszusammenarbeit geht eigentlich davon aus, dass man auf Augenhöhe gemeinsam Lösungen entwickelt für Probleme, die es vor Ort gibt. Und gerade dieser gemeinsame Aspekt, der ja bei vielen Hilfsorganisationen, nicht nur bei der Welthungerhilfe, vor allen Dingen darin Ausdruck findet, dass man mit lokalen Partnern zusammenarbeitet. Wir müssen ja nicht so tun, als wenn in diesen Ländern es nicht auch bestimmte Strukturen gibt, zivilgesellschaftliche Strukturen, eigene NGOs, eigene Denker, die auch Lösungen anzubieten haben. Aber es fehlt dann oft an bestimmten Rahmenbedingungen, es fehlt dann oft am ersten, sozusagen an der ersten finanziellen Starthilfe. Und darum muss es natürlich bei Entwicklungszusammenarbeit gehen. Denn langfristig wollen wir ja in diesen Ländern irgendwann nicht mehr arbeiten wollen. Das heißt, es kann gar nicht darum gehen, irgendjemanden an die Hand zu nehmen.
Wenn Sie sagen, es soll auf Augenhöhe stattfinden, Frau Brandner von den Grünen, ist es aber nicht so, dass derjenige, der das Geld gibt, auch bestimmt, worum es hier zu gehen hat?
Das ist immer ein sehr heikles Thema. Es wurde ja gerade schon angesprochen, der Glaube aus westlichen Ländern, wir wüssten alles immer besser, der hat sich, glaube ich, nicht bewahrheitet. Und wir hatten jetzt in den letzten Wochen wieder eine Debatte über einen Marshallplan für Afrika, den Herr Müller vorgeschlagen hat, wo er sagt, wie er sich das vorstellt und gleichzeitig sagt, Afrikaner für Afrikaner. aber von den Bayern geschrieben, wo ich immer nur sage, Achtung, lieber wirklich von den Afrikanern mit ihnen gemeinsam auch etwas entwickeln. Aber natürlich ist das immer auch zum gewissen Grad dann ein Verhältnis, wo einer eben Geld gibt und der andere nimmt. Und deswegen muss man auch stärker gucken, wie man gemeinsame Probleme angeht, die wir ja auch unterschiedlichen Ebenen haben, zum Beispiel Fragen von Klimawandel, die ja sehr wichtig sind, übrigens auch mit Blick auf Konflikte, wo man auch sagen kann, da haben wir gemeinsame Win-Win-Situationen, wo nicht nur einer profitiert, sondern auch stärker herausarbeiten, dass es in unserem eigenen Interesse ist und wir nicht nur die sag ich mal, gütigen Geber sind, die sich auch mal herablassen, etwas abzugeben.
Ich würde gerne noch mal auf den Begriff Augenhöhe zurückkommen, Jens Borchers als Korrespondent. Nehmen wir mal das Wort Augenhöhe. Wie wird das in den afrikanischen Ländern gesehen? Empfindet man das als Augenhöhe oder ist das der reiche Onkel aus Europa?
Das ist dann auch ein bisschen abhängig von der politischen Konjunktur, denn es ist ja wahrlich nicht so, dass afrikanische Regierungen grundsätzlich ein völlig entspanntes Verhältnis zu westlichen Geberstaaten hätten beispielsweise. Erstens sind das Kolonialländer, zweitens nutzen natürlich auch gerne afrikanische Staatschefs, besonders die, die schon sehr, sehr lange im Amt sind und auch gerne lange weiterhin im Amt bleiben wollen, nutzen natürlich diese Keule auch immer wieder, um in ihrer internen Politik, also für das heimische Publikum, dann auch gerne mal auszukeilen, machen aber gleichzeitig natürlich gerne Verträge, nehmen auch gerne Geld von westlichen Gebern. Mir ist das mit der Augenhöhe alles ein bisschen zu ungenau, denn für mich wäre ein ganz wesentlicher Punkt von Entwicklungszusammenarbeit, dass sich sowohl die Geber wie auch die Nehmer tatsächlich darüber einig sind, was genau sie denn eigentlich tun wollen. Mein Eindruck ist, dass in vielen Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit einfach ein großes Wirrwarr und Durcheinander herrscht, wo Nichtregierungsorganisationen die Geberländer unterschiedlichster Art und Sorte teilweise in Konkurrenz zueinander mit irgendwelchen technischen Umsetzungsorganisationen zusammenarbeiten. Aber es gibt im Prinzip für ein Land keinen wirklichen Plan, sag mal, was wollen wir eigentlich genau tun? Viele dieser Länder haben Grundprobleme. Sie haben eine miserable Infrastruktur, sie haben ein miserables Bildungssystem, sie haben ein miserables Gesundheitssystem. Und ich habe oft den Eindruck, es gibt keine wirkliche Prioritätensetzung und dadurch teilt sich das alles auf in ganz viele Einzelprojekte. Viele von denen stehen für sich ganz hervorragend, aber es gibt eben keine Struktur.
Frau Pott, der Ball geht an Sie von der Deutschen Welthungerhilfe. Würden Sie sagen, es fehlt an Koordination und wenn das so ist, wer könnte das koordinieren?
Also ich kann natürlich vor allen Dingen für den Bereich sprechen, der die Nichtregierungsorganisationen betrifft. Ich würde sagen, da gibt es schon ein hohes Maß an Abstimmung, denn es gibt ja zum Beispiel mit den einzelnen Gebern, die Welthungerhilfe kann ja ihre gesamten Projekte nicht allein durch Spenden finanzieren. Das heißt, sie sind ja in ständigem Kontakt mit den Kofinanzierungsgebern, also mit dem BMZ oder mit der EU. Und dort finden natürlich Abstimmungsgespräche statt. Und wenn Sie mit dem zuständigen Referatsleiter für das Horn von Afrika reden, dann weiß der schon sehr genau, was die anderen Hilfsorganisationen dort machen und was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Mhm. Nur die Koordinierung, also das, was Herr Borch jetzt gerade angesprochen hat, welchen Plan hat man eigentlich? Was will man eigentlich in dem Land vielleicht prioritär erreichen? Das kann natürlich eigentlich nur von dem Land selber gemacht werden. Denn da muss man ganz klar sagen, wir können ja nicht Staaten aus ihrer Verantwortung entlassen. Das darf man auch immer nicht vergessen. Letztendlich muss ja jeder Staat die Aufgabe haben, für sein Volk selbst zu sorgen. Wir können zwischendurch einspringen. Aber im Grunde genommen.
Wollen Sie mal ein konkretes Beispiel haben?
Gerne.
Ich war neulich in Mali. Mali ist ein Staat, um den sich entwicklungszusammenarbeitsmäßig, um dieses wunderbare neue Wort zu gebrauchen, schon sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv gekümmert wird. Mali hat leider das ein oder andere Problem, unter anderem eine Menge Konflikte im Land. Ich war in der Stadt Gao, das ist da, wo übrigens auch die Bundeswehr stationiert ist, und habe mich dort mit sowohl dem Bürgermeister als auch dem Gouverneur unterhalten. Das sind Leute, die haben wirkliche Höllenjobs. Ob die immer einen guten Job machen, das sei auch nochmal dahingestellt. Aber die berichten mir beispielsweise, wenn ich danach frage, was tut sich denn hier, wer ist denn hier, wer hilft euch denn, dann sagen die mit einem leisen Aufstöhnen, wir haben ein Problem. Wir haben erstens nicht allzu viele, aber die hier Projekte machen, die reden ja noch nicht mal mit uns darüber, sondern wir stellen irgendwann fest, da ist die NGO so und so, die macht das und das, aber dass mit uns jemand reden würde, können wir vielleicht einen Prioritätenplan machen für GAO, was am dringlichsten ist, und können dann gemeinsam in eine Richtung marschieren, das habe er bisher noch nicht erlebt.
Wie erklären Sie sich das, dass man da nicht miteinander ins Gespräch kommt? Ja, sagen Sie gerne, bitte.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es diese Situation gibt. Es ist nur auf der anderen so, eigentlich jede größere Hilfsorganisation, die Welthungerhilfe ist auch in Mali, muss sich ja vor Ort registrieren lassen. Wir müssen anerkannt sein. Wir müssen, wenn wir lokale Mitarbeiter haben, müssen wir mit denen Arbeitsverträge unterzeichnen. Die müssen vor Ort anerkannt sein. Also, dass man komplett an der lokalen Regierung vorbei, ob es nun der Distriktgouverneur ist oder der Provinzgouverneur ist, komplett an denen vorbei arbeitet, das ist natürlich ein Wahnsinn. Und also, ich kann mir aber nicht, aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht im Detail gesehen. Ich glaube, dass das passiert wahrscheinlich, aber doch eher die Ausnahme ist.
Gut,
weil
lassen wir das erstmal so als Eindruck stehen und wir lernen daraus, es gibt das schöne Zitat, afrikanische Probleme müssen von Afrikanern gelöst werden. Das steckt wahrscheinlich auch dahinter. Wir können den Satz nachher nochmal vertiefen. Ich würde gerne Gerd Lindemann hinzuziehen aus Kiel. Er hat uns angerufen, 08000441777. Guten Abend, Herr Lindemann.
Sehr schön, guten Abend in die Runde. Ich möchte eigentlich mal darauf hinweisen, dass eigentlich die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik schon meines Erachtens seit Jahrzehnten nicht in die richtige Richtung geht.
Das meinen Sie die Flüchtlingspolitik oder die Entwicklungspolitik?
Die Entwicklungspolitik.
Gut. Yes.
Genau, es geht also um die Entwicklungspolitik. Es geht auch nur um Wirtschaftsflüchtlinge, nicht um Kriegsflüchtlinge. Das müssen wir, glaube ich, erstmal völlig voneinander trennen. Und hier sollte meines Erachtens eben vor Ort eine Wirtschaftsförderung stattfinden und nicht eben diese Entwicklungshilfe, die ja scheinbar auch in einigen Ländern überhaupt nicht, sondern kontraproduktiv war, angerichtet hat.
Sie machen die Verknüpfung jetzt zur Wirtschaft. Das ist ein interessanter Aspekt, ja. Herr Lindemann. Und ich würde gestern in die Runde. Wer will dazu was sagen? Ich höre schon ein unruhiges Zappeln.
Ich würde gerne darauf eingehen, mit dem Blick auf, was kann Entwicklungszusammenarbeit leisten, wenn vor Ort Wirtschaft vielleicht auch durch unser Einwirken nicht ermöglicht wird oder geschwächt wird. Und da gibt es wirklich sehr viele konkrete Beispiele. Und ich würde gerne eins nennen, auch aus dem Land, aus dem wir auch Flüchtlinge haben, Senegal. EU-Verhandlungen zum Thunfisch und wie viel Thunfisch vor den Küsten vom Senegal gefischt werden können. Und da hat man sich darauf geeinigt, 14.000 Tonnen pro Jahr, 2,8 Millionen dafür. Und zum Beispiel interessant, innerhalb der EU dürfen ja die Fischereigroßen nicht mehr alles mitfischen, was noch in die Netze reinkommt. In Afrika dürfen sie das weiterhin. Das heißt, man hat da so einen ganz klaren Unterschied gemacht. Wenn die Europäer in europäischen Gewässern sind, dann kümmern wir uns darum. Wenn sie in Afrika fischen, ist uns das egal, mit allen negativen Konsequenzen, die wir bei uns kennen. Das hat Auswirkungen auf die lokale Fischerei und deren Lebenschancen und Überlebenschancen. Und wir dürfen uns dann nicht wundern, wenn hinterher senegalesische Fischer nichts mehr zu überleben haben und sich auf den Weg machen. Das sind die Punkte, wo ich sage, da können sie dann noch so viel Entwicklungszusammenarbeit reinstecken. Wenn wir andererseits mit unserer eigenen Industrie es wieder kaputt machen, dann würde ich das ihnen recht geben. Aber andererseits kann es, wenn es gut zusammenwirkt, natürlich echt einen Unterschied machen.
Herr Borchers, wenn wir über Entwicklungszusammenarbeit reden und wir reden über Wirtschaft, ist es so, dass die Brille, die man dann aufhat, immer die westliche Wirtschaftsbrille ist und die besteht daraus aus Wachstum und mehr und Profit und ist das womöglich der falsche Zugang?
Das muss nicht notwendigerweise der falsche Zugang sein. Wenn Sie sagen, hat man dann meistens die westliche Brille auf, von Geberseite her, da habe ich dann häufiger, zumindest was die Regierungsseiten angeht, schon den Eindruck, dass das so ist. Man muss sich nur die Handelspolitik der Europäischen Union anschauen und die Verträge, die mit etlichen Ländern in Afrika gemacht werden. Wir erinnern uns an die wunderbaren Geflügelimporte, beispielsweise nach Ghana, mit denen die lokale Geflügelproduktion mehr oder weniger komplett kaputt gemacht worden ist. Das sind natürlich Hindernisse. Da versucht man mit Entwicklungszusammenarbeit etwas aufzubauen und reißt es mit dem anderen Ellbogen Handelspolitik wieder ein.
Inwieweit wird denn die Souveränität der Empfängerländer, Frau Pott von der Welthungerhilfe, eigentlich bedacht und beachtet, dass man sagt, wir lassen deren Souveränität und die sollen so handeln können, dass sie davon einen Vorteil haben?
Also das Prinzip von Nichtregierungsorganisationen ist ja, dass sie nicht alleine blind handeln, sondern dass sie im Grunde genommen alle Projekte, bis auf vielleicht im Bereich der humanitären Hilfe, wenn es das nicht gibt, mit lokalen Partnern machen. Also ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir in Indien oder aber auch in Afrika in einem Dorf zunächst mit den lokalen Honoritäten uns zusammensetzen und sagen, was braucht ihr, was wird hier gemacht, dann kenne ich das, habe ich selber gesehen. Man sitzt tagelang im Sand und dann wird erstmal gezeichnet, was braucht ein Dorf, wo sind die Häuser, was wollt ihr machen. Das dauert natürlich alles sehr, sehr lange und ist sozusagen im Kleinen dann immer möglich. Und ich glaube, das ist das, was Entwicklungszusammenarbeit langfristig, wenn sie sozusagen nachhaltig sein soll, auszeichnet, dass die Bevölkerung, um die es da geht, eine Art Ownership hat, dass sie selber dafür verantwortlich sind, dass man eben nicht nur einen Brunnen hinstellt, sondern auch sagt, jeder, der hier den Brunnen benutzt, muss Geld zahlen für das Wasser, was er rausholt. Also diese ganze Frage, ihr müsst selber die Verantwortung für das übernehmen, was ihr gemeinsam mit uns dort aufbauen wollt. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und nur dann kann es auch funktionieren. Und also ich bin jetzt über 25 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Ich glaube schon, dass da in den letzten Jahren auch viele Lehren gelernt worden sind. Aber die Handelspolitik ist natürlich, wie die beiden Vorredner schon gesagt haben, eine Sache, die dann oft mit einem Schlag Dinge einfach wieder zerstören kann.
Frau Brandner?
Ich möchte noch einfach ein ganz aktuelles, konkretes Beispiel auch nennen, um mein Land, das wir ja alle täglich gerade in den Nachrichten immer hören, Tunesien zum Beispiel. Das hat ja durch die Anschläge wirkliche wirtschaftliche Rückschläge im Tourismusbereich gehabt. Und wir wissen alle, es ist das einzige Land, was sich einigermaßen auf den Weg der Demokratisierung gemacht hat und eigentlich ganz gut ja auch mit uns kooperiert. Und dann gibt es die Frage, was kann Tunesien exportieren? Olivenöl zum Beispiel. Dann wurde jetzt über Monate verhandelt, inwieweit Tunesien mehr Olivenöl exportieren darf in die EU. Jetzt sind es 70.000 Tonnen über 2 Jahre, aber die europäische Seite hat ganz klar gesagt, das gilt nur für 2 Jahre. Aber wer investiert heute, wenn er weiß, in 3 Jahren darf ich wieder nicht mehr in den EU-Markt damit gehen? Da stellt man sich selber so viele Fallen. Dann kann die Entwicklungszusammenarbeit vor Ort gar nicht diesen langfristigen Prozess aufsetzen, zu sagen, wir fangen jetzt an, das mit dem Olivenöl, wenn zum Beispiel dieser Zugang zu unserem Markt eindeutig auf 2 Jahre begrenzt ist.
Heißt das, wenn wir da mal einen Strich drunter machen, dass die Wirtschaft, so wie Sie sie beschrieben haben, die EU-Wirtschaft eine Fluchtursache sein kann?
Ich denke schon, dass sie zumindest dazu beiträgt, dass es in vielen dieser Länder nicht vorankommt.
Herr Borchers, würden Sie das auch teilen, diese These?
Da würde ich mitgehen, ja.
Jens Bormann aus Langenhorn, guten Abend, Herr Namensvetter Bormann.
Ja, guten Abend, das ist Johann Bormann, aber egal.
Bormann,
egal. Mein Nachname. Ich habe natürlich interessiert zugehört, man hat schon einiges erwähnt, aber zunächst möchte ich mal Herrn Borchers schöne Grüße ausrichten, denn ich bin eifriger DLF-Hörer und höre öfter seine Afrika-Beiträge. Und zum Thema ist so, ich bin ja als Industrieberater Projektförderung tätig in diese Afrika-Länder und wo immer es geht, Problemlösungen zu bringen. Und das hat auch mit deutscher Wirtschaft zu tun, das hat was mit Politik zu tun. Da sind erstmal die Zielsetzungen, die zurechtgesetzt werden müssen. Das geht um Landentwicklung, Ernährung, Umwelt, Wirtschaft im Land, Exportförderung und Einkommensgeneration. Das heißt also, wir müssen eigentlich begreifen, das ist ja auch das Thema mittlerweile, was hochgekommen ist hier in Deutschland, dass wir die Ursachen bekämpfen müssen, dass die Leute nicht übers Mittelmeer oder sonst wo hierher kommen, sondern die müssen dort bleiben, wo sie hingehören. Mhm. Und das ist also auch eine Frage nicht nur der Politik, sondern auch der Wirtschaft. Das beides zusammen hat natürlich auch mit Kooperation zu tun, mit den Leuten vor Ort. Es ist nur die Frage, wie kann man das koordinieren? Und ich habe schon verschiedene Stimmen gehört, die genau in dieselbe Richtung gehen. Bloß es wird nichts getan, jedenfalls nicht ausreichend getan hier in Deutschland. Das war mein Beitrag jetzt, wo ich mal sagen wollte, Leute, lasst uns an die Hände fassen und in die Gänge kommen.
Ja, was muss denn getan werden und was sollen wir tun, wenn wir uns an die Hände fassen, Herr Bormann?
Ganz einfach. Es gibt also in diesen Problemländern, die ich selbst aus eigener Anschauung kenne, ich war lange in Südafrika, Namibia ansässig, auch Westafrika und kenne also aus eigener Erfahrung diese Probleme dort für den Australien, hier Jens Borchers. Und es ist also so, dass da vor Ort unbedingt die Umstände geschaffen oder verbessert werden müssen, Umstände geschaffen werden müssen, dass die Leute Einkommensgeneration haben, dass die Leute die Umwelt schonen, dass die Leute auch wirtschaftlich in die Gänge kommen und. Das heißt, wir müssen hier deutsche Unternehmen zum Beispiel, wenn ich jetzt von Deutschland rede, an die Hände fassen und sagen, Leute, da ist ein Problem A und B und C. Meine Aufgabe sehe ich seit Jahren immer darin, deutschen Unternehmen aufzuzeigen, wo diese Problemlösungen oder die Problemstellungen sind und dann die Lösung aufzuzeigen mit den Leuten, die hier die Probleme oder sagen wir, die Technologien haben und das Wissen haben, um dann vor Ort dann die Leute dann quasi mit zu beglücken, um die Leute da zu halten.
Der Entwicklungshilfeminister Gerd Müller hat es seinen Marshallplan genannt und dieses Wort Marshallplan weckt natürlich Erinnerungen an die Nachkriegszeit und ist mit sehr viel Optimismus und Aufbau und Kraft verbunden. Frau Brandner von den Grünen, der Marshallplan hat auch eine Menge Geld, da stehen ein paar Milliarden zur Verfügung. Ist das tatsächlich ein Marshallplan, wo wir diesen Begriff, wie wir den verwenden, dass der tatsächlich passt?
Der Marshallplan hat einen schönen Namen und ist ansonsten, soweit wir das beurteilen können, relativ viel heiße Luft. Es ist eben erstmal ja ein Diskussionsaufschlag, wo eigentlich vieles von dem drinsteht, was auch sonst schon eigentlich das Ziel der Entwicklungszusammenarbeit sein sollte, im Sinne von eben Rechtsstaatlichkeit aufbauen, privatwirtschaftliche Investitionen zu unterstützen. Da ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Neues drin und ich finde es auch seltsam, dass man glaubt, man könnte das national als Deutschland jetzt einen Marshallplan für ganz Afrika machen. Es gibt von europäischer Seite da schon längst die Pläne und daran müsste man sich eigentlich eher eingliedern und das hat auch was dann wieder mit der Kohärenz zu tun. Wenn jetzt ein deutscher Minister meint, er hätte jetzt dann das Rezept und das andere auch schon längst daran arbeiten, da glaube ich, geht es eher um Synergien und zu schauen, wie kann man mit der Afrikanischen Union gemeinsam mit den einzelnen Ländern deren Ziele auch mit erreichen, unterstützen, Handelspolitik endlich darauf aufstellen. Das steht beim Herrn Müller zwar irgendwie drin, aber andererseits macht ja die Regierung, der er angehört, auch was anderes. Mhm. Also wir sind da sehr skeptisch. Den Anspruch, Afrika stärker unterstützen zu wollen, ist ja richtig, aber bis jetzt nichts viel Neues.
Man muss ihm zugestehen, er hat auch gesagt, ich zitiere, es geht nicht um Geld, sondern um in besonderer Weise um die Stabilisierung der Länder. Jens Burchers als Korrespondent, was meint er mit Stabilisierung der Länder?
Natürlich, dass weniger Migranten nach Europa kommen, das meint er. Und er meint viele richtige Sachen. Ich finde, da stehen eine ganze Menge Dinge drin. Frau Brandner hat völlig recht, die sind schon mal aufgeschrieben gewesen. Aber das kann ja nicht schaden, dann auch noch mal ein paar Sachen zu ergänzen. Beispielsweise, dass da eben konkret drin steht, die Handelspolitik der Europäischen Union muss verändert werden. Was ich sehr hübsch finde, ist, dass man jetzt sagt, das ist der Marshallplan der Bundesregierung. Es gibt keinen Marshallplan der Bundesregierung. Es gibt einen Vorschlag des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Gerd Müller. Mehr nicht. Gibt es einen Etat für diesen Marshallplan? Nein. Es gibt einen Etat für dieses Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Der ist allerdings gewaltig. Und mein Eindruck ist nach wie vor sehr häufig, dieses Geld wird momentan mit Hochdruck ausgegeben. Es muss vieles schnell, schnell, schnell gehen. Die Nachhaltigkeit kommt dabei für mein Empfinden. Ich habe mir das gerade im Niger angeschaut. Da fließt richtig viel Geld rein. Die Nachhaltigkeit, die kommt dabei allerdings für mein Empfinden unter die Räder.
Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit, wenn man jetzt so ein Land beguckt oder die Menschen, die dort leben?
Ganz kurz eine Zahl. 750 Millionen Euro aus der Europäischen Union allein 2016 für das Land Niger. Eine zweite Tatsache, ohne Zahl, die Regierung von Niger musste im vergangenen Jahr Gelder der Europäischen Union, die ihr zur Verfügung gestanden hätte, zurückgeben, weil sie überhaupt nicht die Kapazität hat, so viele Projekte zu managen, überhaupt vernünftige Projektideen vorzulegen. Sie hat das Geld zurückgeben müssen, weil sie nicht die Kapazitäten haben, es zu verarbeiten. Das hat etwas mit Nachhaltigkeit zu tun.
Werner Breyer aus Goslar. Guten Abend, Herr Breyer.
Ja, guten Abend. In die Diskussion würde ich gerne drei Anmerkungen bzw. Fragen einbringen. Punkt 1 ist die Bevölkerungsexplosion. Einmal, welche Zahlen sind dazu bekannt? Führt Kinderreichtum zu materieller Armut? Und wenn sich die Bevölkerung von 1 auf 2 und dann auf 4 Milliarden Menschen jeweils verdoppelt, hat es die Entwicklungshilfe mit sich jeweils verdoppelten Problemen zu tun? Punkt 2 sind die afrikanischen Regierungen. Die chinesische Regierung hat es geschafft, ihr Land vom Entwicklungsland zur zweitstärksten Wirtschaftsnation zu entwickeln. Die afrikanischen Regierungen wirtschaften ihre Länder dagegen, offenbar durch Korruption und Unfähigkeit in den Abgrund. Kleines Fragezeichen. Gegen Fehlleistungen von Regierungen kann man aber mit noch so viel Entwicklungshilfe kaum etwas ausrichten.
Punkt 3
ist ein Blick auf die Vergangenheit. Entwicklungshilfe gibt es schon viele Jahrzehnte. Die Situation scheint sich aber verschlechtert zu haben. Also dass vor 20 oder 30 Jahren also eine derart große Anzahl von Menschen über das Mittelmeer kam, ist mir nicht bekannt.
Gut.
Also dann die Frage, stimmt die Beobachtung? Und wenn ja, warum hat sich die Situation verschlechtert?
Herr Breyer, wunderbar. Drei konkrete Fragen. Wir fangen mit der ersten an und die Frage geht an Simone Pott von der Welthungerhilfe. Wir sprechen ja über Fluchtursachen und wir sprechen über die Entwicklung in den Ländern. Welche Rolle spielt der Bevölkerungszuwachs in diesen Ländern, konkreter gefragt die Familienplanung in diesen Ländern?
Also natürlich spielt die Frage des Bevölkerungszuwachs eine Rolle. Das ist ganz, ganz klar. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Thema, was auch nicht ganz so einfach ist. Sie können eben nicht, wir haben vorhin über Augenhöhe geredet, wir können nicht in diese Länder kommen und sagen, ihr müsst eure Familienplanung komplett anders machen. Also das ist natürlich auch eine Eigenverantwortung der Länder und das ist ein Lernprozess. Wir wissen, dass mit jedem Jahr, was eine Frau oder ein junges Mädchen zur Schule geht, langfristig die Zahl der Kinder dann auch sinkt. Das heißt, da sind wir bei dem Punkt, den der Herr Borchers vorhin sagte, Bildung ist da natürlich das zentrale Thema. Mhm. Ich würde aber gerne noch zu dem letzten Punkt, den der Hörer gerade angesprochen
Lassen
hat.
Lassen Sie uns das doch Scheibchen für Scheibchen gut machen, dann haben wir den Überblick. Denn der zweite Punkt war, und die Frage geht dann an Herrn Borchers, da ist der Vergleich gezogen worden, China hat es geschafft und in Afrika, so hat der Hörer unterstellt, die schaffen das nicht, weil das alles, ich nehme jetzt meine Worte, chaotisch ist. Ist der Vergleich zulässig zwischen China und Afrika?
Ich kann den Vergleich nicht mit dem, was ich an Kenntnissen habe, wirklich machen, diesen Vergleich. Zulässig ist er auf jeden Fall, überhaupt keine Frage. Mhm. Der wird ja auch schon relativ lange gemacht, nicht nur was China anbelangt, sondern das, was den afrikanischen Regierungschefs immer am meisten wehtut, ist, wenn man ihnen sagt, so pass mal auf, Malaysia war 1960 ungefähr auf eurem Einkommensniveau. Heute ist Malaysia 6-mal weiter als ihr, da muss doch irgendwas schieflaufen.
Mhm. Simone Pott, bei dem letzten Punkt, die Wahrnehmung, die Situation habe sich verschlechtert, denn vor Jahren gab es ja diesen Flüchtlingsstrom übers Mittelmeer nicht. Ist das ein Indiz dafür, dass sich die Situation verschlechtert hat oder gibt es dafür andere Gründe?
Das ist natürlich unsere Sichtweise. Die Zahl der Hungernden ist sozusagen zurückgegangen. Es gibt mehr Kinder, die das fünfte Lebensjahr überleben. Es gibt mehr Frauen, die heutzutage in die Schule gehen können. Also wenn man sich das globale Bild anschaut, stimmt das einfach nicht. Wir haben in den letzten 50 Jahren enorme Verbesserungen hingekriegt. Es gibt mehr Menschen, die Zugang zu Wasser haben. Das ist einfach, also das stimmt nicht. Natürlich gab es damals weniger Menschen, die übers Mittelmeer gekommen sind, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir das Gefühl haben, in all diesen Ländern ist es schlechter, sondern man darf auch eins nicht vergessen, durch die moderne Technologie wissen Menschen heute, wie es woanders aussieht. Sie können sich viel, viel besser informieren. Das Mittelmeer ist sozusagen keine unüberwindbare Barriere mehr. Also das muss man ein bisschen trennen. Zu glauben, nur weil so viele zu uns wollen, ist es dort immer schlechter geworden, das stimmt nicht.
Mhm. Frau Brandner von den Grünen, schließen Sie sich dem an?
Ich würde das nochmal differenzieren wollen, weil wir sehen weltweit, dass viele Länder vorangekommen sind und dann gibt es Länder, die überhaupt nicht vorankommen. Das sind jene Länder, in denen Konflikte herrschen und Krieg herrscht. Und in den Ländern wird es tendenziell eher schlechter. Und wenn man sich anschaut, woher kommen die großen Flüchtlingsbewegungen, Syrien, Afghanistan, Somalia, Zentralafrikanische Republik, Burundi, Südsudan, dann sind es all die Konfliktländer. Und da müssen wir uns schon fragen, warum schaffen wir es nicht, diese Konflikte zu beenden? Und auch, Sie hatten es vorhin gesagt, Frau Pott, Entwicklungszusammenarbeit hat wenig mit Konflikten zu tun. Ich würde sagen, doch, in der Prävention. Weil natürlich kommen Konflikte auch daher, dass es soziale Spannung gibt, Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten, dass Rechtsstaatlichkeit fehlt, es gibt kein Gewaltmonopol, der Klimawandel trägt sein Weiteres dazu. Das ist, glaube ich, alles ein Teil von Präventionsarbeit, vorausschauender Arbeit, um eben zu gucken, dass man zumindest dafür sorgt, dass nicht noch mehr Konflikte ausbrechen. Und da hat Entwicklungszusammenarbeit eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, nur wenn wir diese Länder, diese fragilen Staaten, werden die ja auch häufig genannt, wenn wir da nicht wirklich vorankommen, dann werden wir im globalen Maß vielleicht verbessern, aber bei den vielen Ländern eben nicht. Und wenn Sie mir noch ein Wort erlauben zu der Familienpolitik. Ich finde es zum Beispiel fatal, dass jetzt der neue Präsident Trump die Gelder für zum Beispiel Verhütungsmittel und Aufklärung von Frauen über ihre sexuellen auch Rechte und ihre Rechte über ihre eigenen Körper alle eingestellt hat. Und ich fände es ein sehr gutes Zeichen, wenn Europa nicht nur sagen würde, wir erhöhen jetzt unsere Militärhaushalte, ja, Herr Trump, sondern sagen würde, Herr Trump, wir geben dafür jetzt die Gelder auch in die Familienplanung. Das ist Frauenrechtsarbeit. Wir wissen, wie effektiv das ist. Und in dieser Tage da die Gelder jetzt zu streichen, ist fatal. Das sollten die Europäer gemeinsam stemmen können.
Sie hören die Redezeit. Sie hören die Redezeit auf NDR Info. Unsere Fragestellung ist heute: Was kann Entwicklungshilfe leisten, wenn es um die sogenannten Fluchtursachen geht? Darüber reden wir. 08000 441 777. Waltraud Wegenka aus Wolfenbüttel. Guten Abend, Frau Wegenka.
Guten Abend. Ja, ich möchte sagen, ein Teil ist, sind eben auch die Handelsbeziehungen, die wir mit den Staaten in Afrika haben. Zum Beispiel Elektroschrott, Kleidung, Gemüse, Fleisch, Fischerei oder was auch so einzelne große Firmen machen, zum Beispiel Nestle mit Wasser in Afrika. Ich weiß jetzt nicht genau, nicht in allen Staaten wohl, aber in einigen.
Ja, Frau Gewegenke, heißt das unterm Strich, Sie plädieren dafür, wir hier im Wohlstand müssen bewusster leben, achtsamer haushalten, dann tun wir etwas für die Menschen in Afrika?
Ja.
Wie können wir dieses Bewusstsein schaffen?
Wir dürfen einfach nicht das Fleisch, was hier nicht gegessen wird, nach Afrika schicken.
Mhm. Dahinter verbirgt sich aber die Frage,
zum Beispiel,
ja, Frau Brandner von den Grünen, ist Entwicklungszusammenarbeitspolitik nicht auch immer, ich sage mal, wirtschaftlich motiviert, um wirtschaftlich etwas daraus Gewinn zu ziehen und auch wirtschaftliche Abhängigkeiten zu schaffen zwischen Geber- und Nehmerländern?
Das sollte es nicht sein. Aber ich fand Ihre Anmerkungen, die Sie gerade eingebracht haben, sehr wichtig, weil natürlich ist auf der einen Seite der individuelle Mensch, der konsumiert und darüber natürlich viel auch mitbestimmen kann. Aber andererseits ist die große Verantwortung ja dann doch, sage ich mal, dann auf der politischen Seite auch. Und was wir Grüne zum Beispiel fordern, ist ein Friedens- und Nachhaltigkeitsrat, der über den Ministerien steht und der eben dafür sorgen muss, dass Handelspolitik, Wirtschaftspolitik, Rüstungsexportpolitik, alle Bereiche, Innenpolitik, eben wie in unserem Grundgesetz ja übrigens auch veranschlagt, ja, dem Frieden dieser Welt dienen. Dass wir ein Gremium haben, was drüber steht, damit nicht mehr jedes einzelne Ministerium dann doch machen kann, was es zum gewissen Grad will. Und ich glaube, ohne diese Kohärenz, zumindest schon auf nationaler Ebene, wird es auch schwer in der Umsetzung.
Herr Borchers, um das da mal anzuknüpfen, die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit, dieses Wort ist ein Ungetüm, aber wir schaffen das. Inwieweit behindert diese Entwicklungszusammenarbeit ja den Warenaustausch zwischen den einzelnen Entwicklungsländern?
Da bin ich mir nicht sicher, ob das die Schuld der Entwicklungszusammenarbeit ist. Wenn wir uns beispielsweise Marokko und Algerien anschauen, dann kriegen die beiden Staaten das ganz hervorragend, ganz alleine hin, möglichst viel Austausch zwischen den beiden Ländern zu verhindern, nicht zuletzt Handelsaustausch. Also da gibt es, glaube ich, viele andere Ursachen, die durchaus in den Ländern selber zu suchen sind. Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung. Natürlich können wir die ganze Zeit darüber reden, was wir tun müssen. Das tun wir auch schon seit 50, 60 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich fände es wirklich hilfreich, ab und zu dann auch mal genauer hinzuschauen, was können denn eigentlich die Regierungen der Herkunftsländer tun, also der Empfängerländer tun. Die werden da ganz oft sehr leicht rausgelassen. Nochmal das Beispiel Mali. Dieser Staat ist wirklich mit Entwicklungshilfe zugeschmissen worden, um das mal zugespitzt zu formulieren. Dann ist der Staat fast zusammengebrochen. Eine französische Militärintervention hat das so halbwegs verhindert. Dann sind alle ganz erstaunt gewesen, warum ist denn dieser Staat eigentlich zusammengebrochen, der doch so toll in der Entwicklungszusammenarbeit war. Und dann hat man geschworen, wir werden das alles genau analysieren und wir werden uns genau anschauen, was denn eigentlich mit all dem Geld passiert ist. Und heute sind wir im Prinzip wieder an dem Punkt, wo es genauso weitergeht wie 2012. Die Kontrollen sind nicht schärfer geworden.
Ich bin Ihnen dankbar für die Perspektive, mal auf die Empfängerländer zu gucken. Denn inwieweit, da stellt man sich ja die Frage, herrschen dort demokratische Strukturen? Anders gefragt, inwieweit läuft man Gefahr, dass Geld von korrupten Eliten einfach, dass sie sich damit bereichern, Frau Brandner?
Die Gefahr besteht immer. Deswegen sind wir auch skeptisch, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Hilfe staatlich direkt in die Haushalte von anderen Ländern kommt, wenn man nicht gleichzeitig einen Prozess hat, zum Beispiel zur Korruptionsbekämpfung, zur Rechtsstaatsaufbau. Und nochmal weitergehend, häufig sind ja die sehr Korrupten auch nicht besonders freundlich mit ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern, häufig Despoten, Diktaturen. Und ich habe die Befürchtung, dass wir gerade jetzt aufgrund der Flüchtlingssituation wieder wesentlich stärker bereit sind, mit diesen Despoten und Diktatoren ganz gut zusammenzuarbeiten, ihnen genügend Gelder zu geben dafür, dass sie vielleicht vorübergehend die Grenzen dicht halten, das aber langfristig in diesen Ländern eben dazu beitragen wird, dass sie sich nicht auf den Weg machen und sich nicht ändern müssen. Und da würde ich Ihnen recht geben, Herr Borchers, das ist ja ein großes Problem, wenn die Gelder versacken und wenn vor Ort sich nichts entwickeln kann aufgrund von großer Unterdrückung, dann können wir von außen auch nicht mehr so viel ausrichten.
Simone Pott von der Welthungerhilfe, es gibt den Satz, die Gelder sollen für die Menschen da sein und nicht für die Regierungen. Wie kann man das eigentlich gewährleisten, dass das Geld an den Regierungen, ich formuliere das mal so, vorbeifließt direkt zu den Menschen, denen man helfen will?
Also das kann man natürlich machen und das wird ja auch in vielen Fällen, gerade wenn es um die Gelder für Nichtregierungsorganisationen gemacht, denn wir arbeiten ja da nicht mit der Regierung zusammen. Auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, ich halte nichts davon, dass man sagt, wir schließen die Regierung vor Ort einfach aus, weil die sind ja eh unfähig, weil damit sozusagen schaffen wir es nicht langfristig auch vor Ort ein Umdenken beziehungsweise eine Änderung der Haltung zu bewerkstelligen. Denn am Ende muss es darum gehen, dass auch in diesen Ländern Strukturen geschaffen werden, die Mitbestimmung der Bevölkerung, eine bestimmte zivilgesellschaftliche Atmosphäre geschaffen wird. Und das kann man nicht ohne die Regierung. Mhm. Ich glaube, es ist nur ein sehr, sehr langwieriger Prozess. In Ländern, wo über viele Jahrhunderte ein Clan-Denken, ein Stammesdenken, eine Korruption herrscht hat, das kann man nicht in einer Legislaturperiode, die wir hier in Deutschland messen, ändern. Mhm. Und wir haben vielleicht noch ein positives Beispiel. Ich meine, wir haben ja in Gambia jetzt gesehen, dass die Afrikanische Union muss auch selber bestimmte Probleme in die Hand nehmen und handeln und muss Zeichen setzen, auch innerhalb ihrer eigenen sozusagen Despotenschar. Und ich glaube, das ist genauso wichtig.
Herr Borchers, wenn wir über das Schaffen von Strukturen reden und wir reden das, beschreiben das aus unserer Sicht, laufen wir da nicht wieder Gefahr? Ich sage bewusst wir, dass wir diesen Völkern, diesen Menschen, diesen Ländern etwas aufpfropfen wollen, was unsere Wertvorstellungen sind. Und das haben wir schon öfter erlebt, scheitert dann?
Ich glaube, nicht notwendigerweise. Ich nerve heute Abend mal ein bisschen mit dem Beispiel Mali.
Macht nichts, das ist sehr anschaulich.
Für so viele Sachen herhält. Wir Europäer unterstützen übrigens, vor allen Dingen wir Deutschen, unterstützen in Mali seit, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1996 einen Dezentralisierungsprozess. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich nichts anderes, als dass Macht von der Zentralregierung, und Macht ist immer Geld, in die Regionen und in die Kommunen geht. Das haben wir mit vielen Seminaren und vielen Schulungen und vielen Projekten haben wir das in Mali sehr gefördert. Da sind auch Leute weitergebildet worden, ist alles ganz klasse. Was bis heute fehlt, ist die konkrete Dezentralisierung. Vor allen Dingen wirklich Geld und Macht abzugeben in die Regionen. Denn Frau Pott hat das ja vorhin sehr schön geschildert. In den Regionen selber wissen die Leute oft sehr gut, was sie brauchen. Und sie wissen auch, wie man das mit relativ bescheidenen Mitteln tatsächlich umsetzen kann. Wenn aber immer nur aus der Hauptstadt geplant wird, in tausende Kilometer entfernte Regionen und da sitzt eine Machtklique, die halt primär an sich selbst interessiert ist, aber nicht so sehr an den Verhältnissen in den einzelnen Kommunen, dann hat das Folgen. Mhm. Ich glaube, wir müssten uns in der Entwicklungszusammenarbeit dann auch mal selber ernst nehmen, wenn wir feststellen, wir arbeiten so lange an Dezentralisierung und dann passiert aber nichts, dann muss man eben einfach mal sagen, Geldhahn zu.
Darf ich da kurz einhaken, weil ich Mali auch schon seit langem jetzt verfolge. Und Herr Borchers, die Sache ist doch die, dass die Dezentralisierung ein ja hochpolitisches Thema ist, weil es natürlich mit der Tuareg und deren Autonomität etc. alles zusammenhängt. Und natürlich ist das politisch eigentlich nicht gewollt. Und man hat sich auf einen technischen Prozess eingelassen und wir Europäer haben es politisch viel zu wenig begleitet und viel zu wenig darauf gedrängt, dass der politische Prozess funktioniert. Und das ist, glaube ich, immer die Gefahr bei Entwicklungszusammenarbeit, dass man hochpolitische Themen versucht technisch zu lösen, sie dann irgendwie wieder auf so einem technischen Niveau bleiben und der politische Druck erst wieder kommt, wenn eine Krise ist. Und das ist ein großer Fehler. Und da, glaube ich, müssen wir in allen Bereichen gucken, ohne jetzt eine, ja, ohne das überall, sondern dass wir da diese politische Dimension nicht vergessen. Und in Mali, finde ich, ist die sehr evident.
Josef Peters aus Dortmund. Herr Peters, schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend in die Runde. Ja, ein Teil wurde ja schon gesagt von dem, was ich sagen wollte. Wie zum Beispiel, dass man bei der Entwicklungshilfe nicht den eigenen Profit in den Vordergrund stellen sollte. Und nicht immer betrachten, für 1 Euro Entwicklungshilfe könnte ich unserer Wirtschaft 5 Euro zurückgeben. Mhm. Weil das eigentlich langfristig nicht hilft. Dann wollte ich noch sagen, dass halt der Abstand aber heute zwischen uns oder der westlichen Welt, den Industriestaaten und Afrika, doch mit jedem Tag um einiges größer wird, anstatt kleiner. Deswegen brauchen wir uns doch nicht auf die Schulter klopfen, nur weil mehr Menschen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das ist doch eine Errungenschaft, womit sich kein junger Mensch mehr heute zufrieden gibt, der irgendwann mal das Glück hatte, ein Smartphone in die Finger zu bekommen.
Was meinen Sie mit Abstand? Dann, was meinen Sie mit Abstand?
Sie der haben technologische gesagt, technologische Abstand, wenn Sie irgendwas da unten aufbauen wollten in Afrika oder könnten.
Ja.
Wenn ich mir die Mikroelektronik und viele andere Sachen angucke. Allein durch das Patentwesen sind ja viele Sachen auf mindestens 20 Jahre geschützt. Das Gleiche könnte ich genauso unseren Abstand von Deutschland zu Korea, China aufführen, dass der auch von jedem Tag größer wird. Mhm. Und wir in der Hinterhand sind, also die Rückständigen.
Mhm.
Aber worauf ich hinaus wollte, ein Aufbau von Afrika würde meiner Meinung nach nur nach dem Prinzip von Japan, Korea und China funktionieren. Also ein starker Staat, der am Anfang extrem protektionistisch ist, oder auch wie China unsere westlichen Unternehmen dazu zwingt, Technologietransfer zu leisten.
Mhm.
Der natürlich zum Nachteil von uns kurzfristig, aber längerfristig wird viele Konflikte befrieden.
Das ist ein interessanter Aspekt, der Begriff starker Staat und protektionistisch. Herr Borchers, können Sie sich irgendein afrikanisches Land vorstellen, wo Sie sagen würden, das ist so ein starker Staat und der kann auch protektionistisch auftreten?
Also es mangelt ja teilweise in Afrika wahrlich nicht an starken Staaten, sprich an Diktatoren, die Sachen einfach durchpauken könnten. Die Frage ist einfach, haben die das Interesse daran oder haben die völlig andere Interessen? Frau Pott war es, glaube ich, die eben völlig zu Recht auf Clanstrukturen hingewiesen hat. Spielt eine wichtige Rolle.
Mhm.
Muss man ganz, ganz langsam miteinander dran arbeiten, dass man das geknackt kriegt. Aber insofern glaube ich, der starke Staat allein ist nicht die Antwort.
Aber das heißt, Entwicklungszusammenarbeit, Frau Brandner von den Grünen, heißt auf der einen Seite wirtschaftlich, auf der einen Seite Hilfe für die Menschen, Hilfe zur Selbsthilfe, aber es heißt auch, man muss sich um die politischen Strukturen kümmern in diesen Ländern. Hat man da überhaupt einen Zugriff?
Wir haben als deutsche Seite da ein wunderbares Werk. Das sind die politischen Stiftungen, die vor Ort eben auch versuchen, diese politische Arbeit zu leisten. Bei uns Grünen ist es die Heinrich-Böll-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, die jeweils auch versuchen, politische Akteure zum Beispiel zu helfen. Wie funktionieren denn Parteien? Was bedeutet, ich bin häufiger in nordafrikanischen Ländern und versuche zu erklären, was bedeutet denn Opposition? Also, dass auch Opposition eine Rolle in der Demokratie hat und nicht nur bedeutet, dass man Loser ist. Also manchmal ist man immer lieber in der Regierung, aber Opposition hat auch eine Rolle. Das machen die Stiftungen. Das Traurige ist nur, dass...
Sie wissen, wovon Sie reden.
Ich weiß, wovon ich rede. Aber, aber leider ist der Zugang zum Beispiel, wird immer enger für politische Stiftungen in vielen dieser Ländern. Und das sehen wir mit großer Sorge. Das ist auch übrigens für viele Menschenrechtsorganisationen, dass in Ländern wie Ägypten, in anderen Ländern da wirklich auch wieder die Räume, die es früher durchaus gab, sich schließen. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Und ansonsten, wenn es darum geht, den Staat aufzubauen, Rechtsstaatlichkeit aufzubauen, ist zum Beispiel ein wichtiges Thema der Polizeisicherheitssektorreform. Und da ist Deutschland zum Beispiel noch sehr schwach. Die Vereinten Nationen machen das. 13.000 Polizisten sind in UN-Missionen. Deutschland stellt davon knapp 30. Da, finde ich, könnten wir noch mehr tun, weil Deutschland ja doch mal ein anderes Verständnis hat von einem Polizist, wie er eine Demo mit umgeht, als einen algerischer Polizist, der das Gleiche versucht.
Aber Frau Brand, erklären Sie mich auch, wie kann das gehen? Wir haben zu Beginn der Sendung gesagt, das soll auf Augenhöhe stattfinden. Deshalb spricht man auch nicht mehr von Entwicklungshilfe, sondern von Entwicklungszusammenarbeit. Da gibt es eine gewisse Augenhöhe. Aber auf der anderen Seite hört sich alles das, was Sie sagen, so an, hört her, wir wissen, wie es geht und macht es doch so, wie wir es euch sagen. Wo bleibt da die Augenhöhe?
Nein, also bei diesen Polizei zum Beispiel Reformmissionen sind die ja auf Anfrage und Bitte des jeweiligen Staates. Das heißt, die sagen, wir würden gerne da vorankommen und brauchen aber auch durchaus eben die Erfahrung, die sie haben. Und bei der Frage, was bedeutet zum Beispiel Opposition, da ist es ja auch ganz interessanter Austausch, wie sich auch in den Ländern etwas entwickelt, aber häufig eben einfach auch Fragen, auf die wir dann unterschiedliche Antworten geben. Da gebe ich eine andere Antwort drauf als eine Kollegin, die dann aus Argentinien kommt. Die hat ein anderes Bewusstsein für Opposition. Aber das ist ein Dialog, den wir da führen. Aber ich glaube, den kann man auch auf gleiche Augenhöhe führen. Ich führe den zum Beispiel hauptsächlich mit Frauen. Es ist immer ganz toll zu sehen, unglaublich, was da für Kraft und Energie ist und für einen Wille, ihre Länder voranzubringen. Und dann, sag ich mal, kommt man manchmal bei uns zurück und hört sich diejenigen, die sich über Demokratie beklagen und sagen, es ist alles irgendwie nichts mehr. Denkt man, möchte man mal dahin gehen und sagen, schaut euch mal an, mit welcher unglaublichen Energie da an der Demokratie gearbeitet wird.
Wilhelm Rolfing.
Darf ich nochmal ein Wort zur Augenhöhe sagen?
Entschuldigung. Sie dürfen gerne, Herr Brüchers, machen Sie mal. Herr Rolfing hat noch einen Moment Zeit, aber das ist mir wichtig, dass Sie nochmal die Augenhöhe, ob Sie das auch so erleben, dass die Augenhöhe gehalten werden kann, obwohl, ich sage es mal so, belehrend etwas aus den westlichen Ländern kommt.
Ich fürchte, manchmal wird man zumindest auf Standpunkten beharren müssen. Wir haben eben über die Polizeiausbildung gesprochen. Das findet beispielsweise gerade mit sehr viel Geld im Niger statt. Leider gehörte es zu den Wünschen der nigerischen Regierung, dass da nicht intensiver über Korruption geredet wird. Dummerweise ist es aber so, dass auf den Flüchtlingsrouten, auf den Migrationsrouten überall Polizisten und Militärs stehen, die ordentlich die Hand aufhalten und damit die eigenen Gesetze brechen. Also man muss dann schon irgendwo auch sagen, das ist etwas, worauf ich beharre, weil das wichtig ist. Und das darf dann nicht einfach nur als westliche Belehrung interpretiert werden.
Ja. Nun, Wilhelm Rolfing aus Minden. Herr Rolfing, ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 10:05. Sind Sie da, Herr Rolfing? Jetzt habe ich ihn so verschreckt mit der Uhrzeit. Ist er noch bei uns, Herr Rolfing, aus Minden? Hallo? Gut, dann Herr Rolfing, ich kann Ihnen auch nicht anbieten, dass Sie nochmal anrufen, weil dafür ist die Zeit zu knapp. Ich würde gerne nochmal auf den Satz zurückkommen, den ich vorhin zitiert habe. Afrikanische Probleme müssen von Afrikanern gelöst werden. Frau Brandner, könnte man auch sagen, Entwicklungszusammenarbeit runterfahren und es den Ländern selber überlassen?
Also ich würde nicht die Entwicklungszusammenarbeit runterfahren. Ich würde eben stärker dafür sorgen, dass sie auch dort ankommt, wo sie ankommen soll, dass wir selber kohärenter sind in unserem eigenen Handel mit Blick auf Handelspolitik, Wirtschaftspolitik. Aber ich glaube, der Ansatz zu sagen, wir müssen uns stärker an dem orientieren, was vor Ort die Zielsetzung ist, und dann aber nicht unsere eigenen durchaus auch Werte oder internationalen Werte wie Menschenrechte, Antikorruptionskampf dabei vergessen. Das ist das Spannungsfeld, in dem man permanent agiert. Man kann eben ja nicht sagen, wir machen die Augen zu, wenn die Polizisten, die wir ausbilden, weiter foltern. Ja, dann muss man auch sagen, nein, dann machen wir es nicht. Und andererseits aber auch bereit sein, vielleicht mal neue Wege zu gehen. Ein Beispiel, vielleicht ein ganz konkretes, die Frage, wie auch Scharia-Gerichte vor Ort teilweise, wenn sie zum Beispiel sich an die Menschenrechtsstandard halten, ein Ersatz sein können für noch nicht existierende staatliche Strukturen. Da können wir auch durchaus, finde ich, offener sein und müssen nicht mit unserem sofort westlichen Gerichtswesen kommen und sagen, das ist das Einzige, was geht. Aber der Standard, das müssen dann schon die Menschenrechte sein.
Wir haben begonnen die Sendung mit dem Satz Fluchtursachen bekämpfen, Jens Borchers. Haben Sie den Eindruck, dass dieser Satz auch benutzt wird in dem Zusammenhang? Wenn wir das machen, dann geht es ganz schnell und wir haben die Flüchtlingsfrage damit gelöst. Wird uns da etwas Sand in die Augen gestreut?
Zumindest der Bundeskanzlerin muss man zugutehalten, dass sie mehrfach gesagt hat, das hier geht nicht schnell. Das muss man auch dem Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit zugutehalten, Herrn Müller. Auch der sagt immer wieder, das geht nicht schnell. Das wird dann mal in ein, zwei Interviews gesagt, aber grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass leider mit Hilfe von uns, den Medien, dann doch immer wieder der Eindruck erweckt wird, wir machen da jetzt ganz viel und dann erledigt sich das Problem. So schnell wird es nicht gehen. Das ist ein Prozess von sehr, sehr viel vielen Jahren.
Simone Pott von der Deutschen Welthungerhilfe, schließen Sie sich dem an?
Auf jeden Fall. Entwicklungszusammenarbeit heißt dicke Bretter bohren und heißt Langatem bewahren. Und das geht leider über unsere Legislaturperioden weit hinaus. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man seine Ziele da im Blick behält, wie das ja auch schon gesagt wurde, dass man seine Werte da auch im Blick behält und gemeinsam vor Ort Partner sucht. Und das kann natürlich manchmal schwierig sein. Und diese Partner können auch wechseln, je nachdem, wie die Situation vor Ort sich verändert. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man da die Partner sucht und auch findet, die diese Länder langfristig wahrscheinlich voranbringen können.
Franziska Branden, an Sie noch kurz die Frage, sind die Politiker in der Runde, ist so ein Claim wie Fluchtursachenbekämpfung, ist das auch sowas, soll das was Beruhigendes haben, wenn Sie das aus Politikerinnen-Sicht mal einschätzen?
Was Beruhigendes?
Nach dem Motto, wenn wir das machen, dann ist das Problem gelöst?
Ach, zumindest wird alles wieder gut. Genau. Und Friede, Freude, Eierkuchen, das kam mir gerade in den Sinn. Aber ich glaube, dass alle wissen, dass das einen sehr langen Atem erbraucht. Und vor allem, dass wir vorausschauend agieren müssen und wegkommen müssen von dieser Reaktion. Und vielleicht hilft es ja, wenn man so einen Claim hat, mehr vorausschauend zu handeln.
Vielen Dank für diese aufklärende Runde heute Abend in der Redezeit. Wir sprachen über die Frage, was kann Entwicklungshilfe leisten, wenn es darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Redaktion hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.